Rette sich, wer kann. Von Chris Ohnemus.
Alles begann in einer Frühsommernacht vor etwa 4 Jahren. Meine Frau Suse und ich lebten mit unseren beiden noch sehr kleinen Kindern gegenüber von meinem alten Freund Karl in einem stilvollen Haus mit üppig wucherndem Garten in einer ruhigen Siedlung am Rande der Stadt. Wir führten ein gutes, genussvolles, bisweilen etwas unersättliches, den gängigen Normen gehorchendes Leben. Endlich waren wir so, wie unsere Eltern uns wollten.
In diesem Leben stecke ich jetzt fest. Bis zur Rente,
ging es mir damals häufig durch den Kopf. Bis es in jener Nacht krachte.
Jan, hast du das auch gehört? Jan, du wach auf. Mach mal auf. Hörst du das?
Es regnet, Suse. Das ist der beschissene Regen.
Nee, es ist nicht nur Regen.
Suse sprang panisch aus unserem Bett, ich aber zögerte noch. Unwillkürlich hatte ich die Bilder der wütenden Fluten im Kopf, die den Osten und Süden Europas in den vorausgegangenen Tagen heimgesucht hatten. Die Wassermassen wälzten sich drohend gen Norden. Und ein Regen in biblischer Stärke stürzte seit Tagen auch auf unseren Landstrich herab.
Jan, das Erdgeschoss, dann kommt Wasser aus dem Fenster, neben der Haustür, das Erdgeschoss, das wird überflutet.
Oh nein.
Eine wahrhafte Springflut schoss durch das eingebrochene Fenster in unseren Flur und die Kellertreppe hinab.
Oh nein.
Ich versuchte, das Ganze noch halbwegs gelassen zu sehen.
Das wird doch sicher die Hausratsversicherung alles zahlen.
Was?
Doch dann fielen mir die Relikte meiner verlängerten Jugendzeit ein.
Oh nein.
Der Koffer mit den Musikkassetten, die Western-Gitarre, die Sammlung meiner ersten Computer, die Dias von unseren Reisen.
Oh, verdammt.
Das alles befand sich im Keller.
Ich halte es auf.
Jan, nicht. Komm wieder rauf, komm. Komm doch wieder rauf. Wir müssen die Kinder in Sicherheit bringen.
Suse verschwand im Kinderzimmer.
Jan!
Und als ich nass wie ein Biber oben ankam, stand sie am Fenster und schaute hinaus.
Sieh dir das an. Ach, da schwimmen die Gartenmöbel der Kiosk.
Ach, guck mal, Frau Waldens Saunahäuschen, da.
Der Campingbus.
Ja, von Herrn Kunze.
In diesem Moment fiel auch noch der Strom aus.
Oh nein.
Die Lichter erloschen.
Komm, wir gehen besser hoch. Ja.
Nun gerieten wir ernsthaft in Panik.
Nimmst du den Kleinen?
Wir holten die schlafenden Kinder aus ihren Betten und tasteten uns zum Dachstuhl hinauf.
Morgen.
Am nächsten Morgen hatte sich die Lage entspannt. Unser Keller war zwar komplett überflutet und im Erdgeschoss war der Pegel auf 1,20 Meter gestiegen, aber es regnete kaum noch und das Wasser stand still wie ein See. Um die Lage bei Karl und meinen Nachbarn zu peilen, kämpfte ich mich hinaus zur Garage, nahm das Kajak und paddelte durch die versunkene Siedlung. Irgendwann hörte ich Stimmen. Am Ende der Straße im Wäldchen hatten sich sämtliche Männer bauchtief im Wasser um ihre weggedrifteten Autos versammelt und ruckten an ihnen herum.
Ich hätte da noch mein sizilianischer Schinken und den Pecorino da drin. Jetzt kommt Zirke nochmal. Jupp.
Karl zerrte an seinem umgekippten Volvo herum, doch der steckte zwischen 3 Baumstämmen fest. Und Bohrs Feinkost aus aller Welt Lieferwagen drückte mit der Motorhaube sein Dach ein. Waldens Saunahäuschen war an Karls Garageneinfahrt zerschellt. Kunzes Campingbus hatte sich auf die Mauer der Einfahrt geschoben. Und Wächters aufpoliertes Buick-Coupé schwamm mit den Rädern nach oben in den Wald. Ich lenkte mein Kajak näher an die Karambolage heran.
Ey, Männer, die Versicherung zahlt doch den Schaden.
Das glaubst du.
Auf Bohrs Terrasse standen in tropfenden Kleidern Frauen und Kinder und schauten mehr staunend als mit Entsetzen auf die verzweifelten Männer herab. Frau Walden stellte ein mit Handkurbel betriebenes Radio auf die Balkonbrüstung. Wie auf Kommando drängten die Männer an mir vorbei. Kurz darauf, ich hatte gewendet und glitt wie ein Schwan zwischen ihnen hindurch, standen sie alle schlammverspritzt, bibbernd, mit aufgerissenen Augen um mich und mein Kajak herum. Wir hörten wagnerianisch klingende Stimmen. Unwahrscheinliche Dinge waren geschehen.
Amazonas und nahezu die Hälfte unseres Landes verwüstet. Zahlreiche Tote und Verletzte sind zu beklagen. An vielen Orten sind die Dämme gebrochen, Straßen und Brücken, Gleisanlagen, Flughäfen und ein Großteil der Häuser sind beschädigt oder zerstört. Die Rettungskräfte und Bundeswehrsoldaten sind ununterbrochen. Gestern eine Wetterfolge, die es so noch nie gab. Hinzu kam, was dann fatal war, ein Umschwung. Im Umfeld hatte mit diesen Entwicklungen keiner gerechnet.
Auch die Flüsse im Norden sind regelrecht rückwärts gelaufen.
Hat die Regierung versagt.
Das war nur der Anfang. Darin sind sich die Klimaforscher ausnahmslos einig. Die nächste Katastrophe wird noch verheerender sein.
Frau Walden hörte auf, an ihrem Radio zu kurbeln. Und alle starrten mit stummem Entsetzen an mir vorbei. Kurz darauf saß ich mit Suse und den Kindern vor kalten, labbrigen Würsten und ungekochten Ravioli zu Hause, auf unseren Betten.
Überschwemmungen im Süden und Osten Europas, im Norden mehrere Sturmfluten gleichzeitig, rückwärts laufende Flüsse. Weißt du was, Jan? Hm? Das ist genau das Horrorszenario, vor dem dieser Michael Gorli gewarnt hat, dass alles mal sehr schnell gehen kann. Und jetzt... Jetzt fallen nämlich die Dominosteine. Jetzt haben wir den Salat.
Michael Gorli hatte die Welt tatsächlich mit seinen düsteren Prognosen Jahre zuvor schon erschüttert und ich dachte, wir hätten ihn erfolgreich verdrängt.
Wie viele, sagtest du, sind diesmal gestorben?
Keine Ahnung, habe ich vergessen. Mann, Suse, Unwetter hat schon immer gegeben. Das kommt schon alles wieder ins Lot.
Ach so. Dann. Ach, du denkst, das regelt sich alles ganz von alleine? Da täuschst du dich aber gewaltig.
Wieso denn? Wir sind doch alle bestens versichert. Das Wasser wird sinken, wir räumen den Dreck weg und dann...
Oh nein, ja, nein, 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 nein. Die Katastrophe, das sind wir. Wir müssen jetzt endlich etwas ändern.
Wir leben.
So nach mir die Sintflut, das ist doch absurd.
Das geht jetzt nämlich nicht mehr. Verstehst du? Das muss jetzt aufhören.
Stattdessen werden wir uns einfach eine andere Lebensweise zulegen.
Ich belächelte Suse, die mir eine endlos lange, unangenehm überzeugte Moralpredigt hielt. Offen gestanden war es mir immer schon lästig gewesen, mich für mein Dasein schuldig zu fühlen.
Das Wasser steht uns bis zum Hals, ja genau.
Und ich hätte niemals für möglich gehalten, was bald darauf schon geschah. Eine verrückte Epoche hatte begonnen. Michael Gorli war nun wieder auf allen Kanälen ununterbrochen präsent. Und Suses hysterische Ahnung, dass etwas Neues getan werden müsse, schien sich überall zu verbreiten. Wenige Wochen nach dem Jahrtausendunwetter stürzte bei uns die konservative Regierung. Man setzte vorgezogene Neuwahlen an und wie durch ein Wunder wurden die alten Parteien komplett ins Abseits gedrängt. Die neue Blaue, aus den alten Grünen gegründet, wurde Regierungspartei und koalierte mit einem wilden Strauß neu gegründeter Splitterparteien. Mit den Ökotopianern, dem Grünen Licht, der Links 234 Vorwärtspartei, den Femhumanisten und den Femsozialisten, der Naturrückgewinnungspartei und vielen anderen. Es war ein Umsturz, der das Land in einen Taumel aus Euphorie und perplexem Staunen versetzte. Suse und mehr als die Hälfte der Siedlung hatten die neuen Blauen gewählt. Ich hatte aus Jux die Ökotopianer gewählt. Zu meinem Entsetzen gewannen sie mehrere Sitze. Nach der Flutkatastrophe herrschte lange noch Ausnahmezustand, sodass wir die Schäden in nachbarschaftlicher Hilfe mühsam beseitigen mussten. Wir räumten gemeinsam den Schlamm weg, warfen zusammen die aufgequollenen Möbel und haufenweise Strandgut in die Container. Und häufig grillte ich mangels funktionierender Küchen auf Bohrs Terrasse Lammhaxen, so. Grillwürste, Steaks.
Erste Frikadellen, wer will?
Am Wahltag hörte unsere Notgemeinschaft zu Hause bei Bohr jene bedeutende, alles verändernde Rede, die die neue Kanzlerin symbolträchtig auf einem schwankenden Rettungsboot hielt.
Freunde des blauen Planeten, seiner Wälder und Meere und Tiere. Wir haben gesagt, wenn ihr uns wählt, wird nichts mehr so sein, wie es war. Ihr habt uns gewählt. Mit 60% aller Stimmen. Und also wird nichts mehr so sein, wie es war. Viele von euch haben vieles, manche alles verloren. Das war schlimm. hat uns stärker gemacht. Wir haben gelernt, uns und unseren Nächsten zu helfen. Das hat uns von Grund auf gestärkt. Das ist unsere Macht.
Stimmt, stimmt, genau.
Hat sie vollkommen recht.
Das Wichtigste aber, liebe Freundinnen und Freunde des blauen Planeten, wir haben verzichten gelernt. Und dieses Potenzial müssen wir nutzen. Denn die Aufgaben, die uns bevorstehen, werden nicht leicht sein. Wir werden verzichten müssen. Ne? Und keiner soll jetzt mehr sagen, wir könnten das nicht.
Spätestens hier dämmerte manchen, dass uns kein Picknick mit Hängematte bevorstehen würde.
Was meint ihr denn damit?
Das kann im Wahlkampf auch nicht recht verstanden.
Geht weiter.
In anderen Europas lebt die blaue Bewegung. Und blaue Regierungen werden bald nicht mehr die Ausnahme sein. Der Blaue Planetenrat und Michael Gorli warnen geschlossen vor noch schlimmeren Verkettungen von Naturkatastrophen, die unser Land und Europa gleichsam hinwegspülen könnten. Um dies in letzter Minute noch zu verhindern, bleibt uns nur eines. Die Blaue Revolution.
Gorli schon wieder. Was heißt denn hier Revolution?
Jetzt hör doch zu, das erklärt sie doch jetzt.
Es geht um die Aktivierung unseres blauen Gewissens. Wir, die Konsumenten, müssen den Druck auf die Wirtschaft erhöhen. Nur ein Konsumstreik kann einen radikalen Wandel bewirken. Hm? Darum sage ich euch, verzichtet auf alles, was diesen Planeten, unser Land und unser Leben gefährdet. Das ist unsere einzige Chance.
Danach stellte sie ihren 6-Stufen-Plan vor. Und der hatte es in sich. Wir sollten bis zum Weltfeiertag des blauen Planeten in 333 Tagen die Schädlichkeit unseres schuldhaften Daseins auf vorindustrielles Niveau reduzieren. Und um dies zu schaffen, sollten wir uns freiwillig in blauen Konsumverzicht-Teams organisieren. Die Regierung sah zahlreiche pädagogische Maßnahmen vor, um uns beim Verzichten zu helfen. Aber genaueres wusste man nach dieser Rede noch nicht. Bis auf Frau Walden, die sich als tiefblaue Patriotin entpuppte.
Endlich! Das ist die Wende!
Waren wir alle erstmal geschockt. In den folgenden Tagen diskutierten wir mit erhitzten Gesichtern und drei Lager kristallisierten sich in der Siedlung heraus. Das Lager der kritischen Zweifler, in dem ich mich mit Karl und Feinkosthändler Bohr echauffierte, das unentschiedene Lager mit den Kiels und Herrn Kunze und schließlich Frau Waldens Lager mit den der blauen Mission verschriebenen Kämpfern. Dummerweise zählte zu diesen auch Suse.
Die Regierung will uns ins Mittelalter zurückkatapultieren. Und das aufgrund von vagen Computersimulationen einer Handvoll bärtiger Herren, von denen man glaubt, dass sie die Zukunft vorhersagen können. Es tut mir leid, es geht gegen jeden gesunden Verstand.
Diese Männer sind weltweit geachtet, ob es denen nun passt oder nicht.
Ja, bleibt trotzdem die Frage, wer sowas mitmachen wird. Wer kann schon von einem Tag auf den anderen auf alles verzichten, woran er gewöhnt ist? Ist doch völlig utopisch.
Anton, vieles von dem, was wir vor der Flut alles besaßen, das vermissen wir doch gar nicht. Und brauchen es folglich auch nicht. Ist dir das auch aufgefallen?
Nein, ganz und gar nicht. Ich vermisse sehr wohl was.
Was denn?
Meinen ersten Atari-Computer, meine Schuhe von Lendl und Schweiz, Antons gesammelte Playstation-Spiele.
Jedenfalls könnten wir in Zukunft einfacher und bescheidener leben.
Aha, und wie soll es gehen?
Das wäre doch so etwas wie eine große Befreiung. Wir würden unsere Samstage nicht mehr in diesen öden Elektronikmärkten und Einkaufscentern verbringen. Wir hätten unseren Couchtisch nicht voll gemüllt mit sämtlichen neuen Minigeräten. Und wir hätten dieselben Kleider wie letztes Jahr an.
Aber mein Sohn und ich gehen sehr gerne in Elektronikmärkte. Wir interessieren uns nämlich für den Fortschritt, der uns ernährt.
Ach ja, ich vergaß. Anton.
Dass ich als Programmierer unsere Brötchen verdiente, blendete Suse gern aus.
Außerdem ist das doch gerade das Schöne, dass wir immer Neues erschaffen. Das ist doch Teil unserer kreativen, freien Kultur. Alles andere wäre Stumpfsinn und Stillstand.
Aber die wenigsten Dinge, die diese Kultur uns verkauft, sind wertvoll. Die landen doch nach kürzester Zeit auf dem Müll.
Nein!
Ach.
Okay, man könnte das eine oder andere verbessern, aber grundsätzlich ist das...
Wenigstens der Kinder wegen, ja? Solltest du einen blauen Ausstieg versuchen?
Wegen der Kinder, na klar, ich verstehe.
Verdammt nochmal, warum bist du eigentlich so stur?
Wir müssen es schaffen und wir können es schaffen. Wir müssen es einfach nur wollen.
Und ich sage dir, selbst wenn wir es müssten, wir schaffen es nicht.
Wir werden ja sehen, wer recht hat.
Dann traten die ersten Maßnahmen der blauen Regierung in Kraft. Und fassungslos sah ich der unglaublichen Umwälzung zu. In sämtlichen Städten wurden große Säulen mit Fallblattanzeigen montiert, auf denen man ablesen konnte, wie weit entfernt wir von dem blauen Ziel waren. Die blauen Bilanzen der ersten Konsumverzichtteams wurden in Selbstanalyseverfahren erfasst und blaue Berater reisten zur Unterstützung durchs Land. Stufe 1 des Plans
vermeidet Plastik, vermeidet Verpackung,
lief parallel an und auffallend war, wie schnell Werbung und Medien umgepolt wurden. Statt mit jungen Mädchen, die in lässig sitzenden Jeans an unberührten Stränden wie Nixon auftauchten, fuhren die Busse und Bahnen nun mit Werbefolien von fröhlichen Bauernmärkten und mit Holzklötzen spielenden Kindern herum. Auf großen Bildschirmen in Shopping-Malls und Fußgängerzonen wurden ununterbrochen die Mägen toter Vögel und Meeresschildkröten zerlegt.
Auf der Suche nach Nahrung hat dieser Albatros fälschlicherweise das im Meer herumtreibende Plastik geschluckt. Hier ein Taschenkamm, ein Wegwerffeuerzeug, Wegwerfbesteck, hier ein Wattestäbchen, auch eine kleine Badeente. Findet sich in dem mit vollem Magen verhungerten Tier.
Mama, was ist das?
Also bitte, müssen wir uns das ansehen?
Vogelsappe!
Komm, Kinder, hopp, hopp!
Vogelsappe!
Ihr bleibt stehen, das ist doch jetzt wichtig!
Vermeidet Plastik, vermeidet Verpackung!
Auch die Nachrichtensendungen hatten ihren Schwerpunkt verlagert. In Stufe 1 beispielsweise wurde vom Verpackungswahnsinn der Fastfood-Ketten, von reuigen Plastiktütendesignern und sämtlichen Chemieskandalen berichtet. Schließlich liefen zur Primetime auf allen Kanälen Gesagt-Getan-Magazine.
Wie kann ich auch in Zukunft meinen Coffee to go ohne schlechtes Gewissen genießen?
Ganz einfach. Bringen Sie Ihre eigene Tasse mit. So eine Tasse passt in jede Handtasche rein.
Und wie kaufe ich offenen Reis oder Linsen?
Ich empfehle, den Reis in alte Socken zu füllen.
Die Maßnahmen zeigten Wirkung und viele Konsumverzichtteams gründeten sich. Eines davon in unserer Siedlung. Bohr und ich waren die Letzten, die natürlich freiwillig beitreten sollten. Da die Angst vor dem Untergang umging, wuchs der moralische Druck auf uns enorm, bis wir versprachen, es für die Zukunft der Kinder, das Team und eine bessere Welt zu versuchen. Meine Nachbarn schienen am Anfang hochmotiviert. Die Wächters verzichteten auf Internet-Shopping und den Lieferservice ihres Thai-Restaurants.
Naja, ich versuche jetzt selber zu kochen.
Herr Kunze ging nicht mehr ständig in Billigdiscounter.
Was erst einmal teurer, aber unterm Strich gar nicht so schlimm ist.
Und Karl sprach ein sofortiges Plastikspielzeugkaufverbot aus.
Aber hundertprozentig.
Wir alle boykottierten weitestgehend Verpacktes und verursachten im Handumdrehen nur noch die Hälfte an Müll. Doch schon im Körper- und Hygienebereich stieß das Team auf erste Probleme.
Meine Zahncreme ist aus. Zahncreme ist immer in der Tube aus Kunststoff.
Aha. Dasselbe gilt für Duschgel, Shampoo, Rasiercreme, meine Tages- und Nachtcreme. Im Grunde für alles, was ich benutze. Unverpackt gibt's das nicht.
Auch sämtliche Putzmittel kann man im Grunde vergessen.
Ich muss zugeben, dass ich mich insgeheim freute, dass der Wille zur Umkehr nicht nur bei mir sehr labil war. Alle machten bei dieser Sitzung dumme Gesichter. Bis auf Frau Walden, die uns ordnungsgemäß um Längen voraus war.
Dieses ganze Zeug braucht man doch nicht.
Was? Natürlich.
Ich meine, man muss es nicht kaufen. Ich zum Beispiel putze meine Toilette mit ein paar Spritzern Essigessenz. Ja. Und Backpulver reinigt hervorragend Fliesen und Töpfe.
Backpulver? Ja. Und womit waschen Sie sich? Mit gemahlenen Nüssen?
Mit Seife, liebe Frau Kiel. Und die habe ich selber gemacht.
Einige verzogen aufs Neue ihre Gesichter, doch als Frau Walden Workshops zu alternativer Kosmetik und unbedenklichen Putzmitteln anbot, war eine Mehrheit der Frauen offen dafür. Gemeinschaftlich zusammengebraute Naturduft-Kokosfettseifen samt Tupperdosen voll selbstgemachter Pottasche-Shampoos und Kakaobutter-Bienenwachscremes eroberten unsere Bäder. Klopapier wurde durch englische Taschenbuchseiten ersetzt, Servietten aus alten Männerhemden geschneidert. Alle vermeintlich großen Probleme wurden gelöst. Die blaue Hildegard wie man die gepierste Hanfponchos tragende Kanzlerin inzwischen nannte, hatte betont, wir sollten das alles freiwillig tun. Doch wie genau sie das meinte, durften wir in der zweiten Stufe
schädliches Fortkommen ist zu vermeiden
auf unmissverständliche Weise erfahren. Wir sollten
weitestgehend
auf Autofahrten und Flüge, auf unsere warmen motorisierten Höhlen verzichten, in denen allein wir uns von allem befreit und schwerelos fühlten. Wächter, Bohr und Kunze hatten gerade erst neue Autos bekommen, Karls Familie und wir hatten Urlaubsflüge auf die Kanaren gebucht. Und jetzt sollte man in die Pedale treten und seine Flüge stornieren? Das schmerzte die meisten und Karl und ich diskutierten nächtelang mit unseren der blauen Bewegung verschriebenen Frauen. Wir führten die wohlverdiente Erholung ins Feld, verwiesen auf finanzielle Verluste, hoben den freien Charakter der blauen Bewegung hervor. Irgendwann gaben sie tatsächlich nach und packten mit uns unsere Koffer. Doch dann, in der Ankunftshalle des Flughafens, traten uns drei blaue Berater, zwei bärtige Halstuchträger und eine Blasshaut merkwürdig lächelnd entgegen.
Erschrecken Sie nicht, meine Damen und Herren, wir tun Ihnen nichts.
Was denn?
Wir wollen Sie nur ein wenig in Ihrem Sinne beraten.
Ja, wohin soll's denn gehen?
Mir war sofort klar, dass Karl und mir etwas einfallen musste.
Ja, wir wollen nach Teneriffa. Die Flüge wurden schon letzten Sommer gebucht.
Ja, da gab es die neue Regierung noch nicht.
Als Beweis kramten wir unsere Tickets und Buchungsbestätigungen hervor und gaben sie der eifrig nickenden Blasshaut.
7.112 Kilometer hin und zurück. Insgesamt 4 Erwachsene und 7 Kinder.
Aha.
Also 11.
7.112 mal 567 G macht 4.032 Kilogramm pro Person. Mal 11 macht 44.352 Kilogramm.
Circa 44 Tonnen BP schießen Sie also gleich in die Luft.
Das waren böse Partikel.
Circa 4 Tonnen BP pro Person.
Richtig. Damit könnte eine Person über 20.000 Kilometer mit einem Pkw fahren.
Ach, oder 25 mal so viele Kilometer mit einem Zug. Das wusste ich nicht.
504.000 Bahnkilometer, damit käme man vermutlich ein Leben lang aus.
Unsere Frauen sahen uns vorwurfsvoll an.
Ja, aber also nur dieses eine Mal noch. Wir werden es sicher nicht wieder tun.
Sonntags wird nur noch Fahrrad gefahren. Als Ausgleich.
Nun, dieses Mal hat Konsequenzen, das wissen Sie doch.
Die Blasshaut klärte uns nun über eine bis dahin noch unbekannte Maßnahme auf. Könnten wir nicht auf schädliche Dinge verzichten, häuften wir automatisch Kompensationspunkte an. Das waren Punkte, die man später mit seinem Team durch harte Arbeit in blauen Zukunftsprojekten wiedergutmachen sollte. Mehr als 100 Kompensationspunkte wäre nicht ratsam, wurde gewarnt.
Ihr persönlicher Kompensationspunktestand wäre mit diesem Flug fast schon am Limit.
Die Wiedergutmachungsphase, die letzte Stufe in unserem Plan, wäre eine immense Mehrfachbelastung für Sie.
Und Ihr Team, denn für Ihre blaue Bilanz haften Sie alle gemeinsam.
Hab ich's euch nicht gesagt? Wir sollten die Flüge stornieren.
Ich verstand zwar auf Anhieb nicht alles, aber so wie es aussah, stand es für Karl und mich längst schachmatt. Unsere Frauen füllten bereits ein Stornopapier nach dem anderen aus. In jenem Herbst also landeten wir statt auf der ersehnten sonnigen Insel auf einem schattigen Zeltplatz an einem kühlen heimischen See.
Also es ist doch wirklich nicht zum Aushalten hier. Ist ein Flüchtlingslager noch komfortabler als das?
Ja, es ist halt ein bisschen voller als sonst.
Ein bisschen voller? Wir befinden uns hier auf einem windigen Müllplatz zusammen mit lauter zwangsumgesiedelten, miesepetrigen Leuten.
Stimmt, die haben umgebucht, genauso wie wir.
Ich habe nicht umgebucht, das warst du.
Jetzt beruhige dich, Jan. Das war doch wohl nicht zu vermeiden.
Das war doch Entmündigung. Überwachung, Einschüchterungstaktik, das können die doch nicht mit uns machen.
Das müssen die aber machen. Guck mal, es ist doch erschreckend, wie schnell wir alle wieder nachlässig geworden sind. Wir alle wären wie immer in den Urlaub geflogen. Die Autobahnen wären immer noch voll. Ohne dieses strikte Aufklärungsprogramm hätten wir jetzt schon verloren.
Tatsächlich ging die blaue Regierung in dieser Stufe besonders geschickt vor. Blaue Aufklärungstrupps waren flächendeckend auf Flughäfen und Autobahnraststätten, in Parkhäusern, an Zubringerstraßen, vor Speditionen und an Autowaschanlagen in ihrer aufdringlichen Weise vertreten. Man rechnete den Leuten den Ausstoß der bösen Partikel ständig und überall vor. Und wenn man trotz Aufklärung stur blieb, stiegen die Kompensationspunkte an und man schadete unweigerlich seinem Team.
Das hat doch diktatorische Züge, merkst du das nicht?
Ach Mensch, Jan. Und selbst wenn, anders schaffen wir es nicht.
Wir schaffen es auch so nicht. So nicht.
Von wegen. Etwa ein halbes Jahr später schwenkten, vom permanent schlechten Gewissen ermattet, immer mehr Bürger um. Mehrheitlich schien man verständig und flexibel geworden zu sein. Es fuhren jetzt alte Draisinen über das Land. Ein schlichtes Mitfahrsystem wurde erfunden.
4 Werktage trennt man. Am 5. fährt man dann selbst und nimmt die anderen Tremper mit.
Die Kinder wurden mit Rikschas zu ihren Vereinen und Kursen gefahren. Und an einem Tag in der Woche kaufte Herr Bohr für alle unschädlich unverpackt ein.
So, jetzt alle mal herkommen. Dein Kauf ist da.
Es war diese Mischung aus Zukunftsangst und Teamverantwortungszwang, die scheinbar ganz gut funktionierte. Jedenfalls meisterten wir, dank Frau Waldens Betreuung, Stufe 3 geradezu mit Bravour.
Essen und trinken Sie nichts, ja, mit schädlicher Wirkung.
Wir konnten, so wie es aussah, ohne größere Mühe auf eine endlose Liste gefährlicher Leckereien verzichten. Es waren so Dinge wie
Orange,
Grapefruit,
Zitrone,
Bananen,
Ananas,
Mangos,
Papaya,
Einfach alles, was bei uns nicht gedeiht.
Ja. Ja, oder in Treibhäusern wächst.
Oder Pestizide hat oder da biodynamisch Dings.
Ne? Natürlich auch Kaffee und Schwarztee.
Genau. 1 Pfund Röstkaffee verursacht genauso viele böse Partikel wie 9 PKW-Kilometer. Also,
was...
Weg! Wein, sofern er nicht aus der Region kommt.
Jawohl!
Und ebenso Rum und dergleichen. Alles lebenszyklisch analysiert. Katastrophal.
Vor allem aber Fleisch ist zu vermeiden. Ja. Ein Stück Fleisch ist so schädlich wie 70 PKW-Kilometer.
Und mit Fleisch sind ebenso Würste gemeint.
Wie jetzt? Nee, ne?
Also Kochwürste, Thüringer Würste, Nürnberger, hessische Würste, Grillwürste jeglicher Art.
Ach so, also alle Würste?
Des Weiteren, Reduzierung von Milch und Käse,
Sahne,
Joghurt.
In jedem Haushalt hing eine blaue Liste am Kühlschrank mit der Nahrung, die noch erlaubt war.
Also, da drauf steht alles, was bei uns so wächst. Sowas wie Kartoffeln, Gerste und Weizen.
Mit neuen Gärtner- und Kochshows lernte man Essig ansetzen, Joghurt herstellen und die Früchte des Herbstes zu Chutneys und Säften verkochen. Traf sich das Team zum Austausch von neuen Kohleintopfrezepten, trank man frisch gerösteten Eichel- und Roggenkaffee. Und Frau Walden durchstreifte mit uns die Wiesen und Wälder nach essbaren Kräutern, Wurzeln und Beeren.
Seht her, das ist Adlerfarn. Die Wurzel ist essbar. Mutter Erde, hab Dank. Der Wiesenkerl, ess die Blätter. Reich an Vitamin C.
Danke, Mutter Erde.
Doch sollte ich hier vielleicht schon einmal erwähnen, dass dieser Schein, zumindest was mich betraf, trügerisch war. Ich hatte heimlich ein paar Packungen Bohnenkaffee und portugiesischen Rotwein auf dem Dachboden in den Ärmeln alter Pullover versteckt. Und bis sich die Maßnahmen der Regierung überall durchgesetzt hatten, hielt ich die Augen nach echten Bratwürsten offen. Nur ein Metzger im Viertel, der noch nicht vollkommen auf pflanzliches Pressfleisch umgestellt hatte, verkaufte sie noch, halb legal, unter der Theke. Ich kaufte heimlich ein paar Dutzend Würste, gab sie als Waldbeeren aus und versteckte sie in Bohrs Gefriertruhe, in seinem Feinschmeckerladen.
Konsumieren Sie blau oder gar nicht?
Mein Team dagegen schien immer blauer zu werden und selbst in der nächsten Stufe ein fröhlicher Meister des Entbehrens zu sein.
Also ich benutze jetzt diese Schurwollschlupfhöschen für meinen Jüngsten. Ja, also mit Einlagewindeln aus Mull ist das inzwischen relativ dicht.
Kein neues Handy und kein neuer Computer, habe ich gesagt.
Super, Kat. So mache ich's auch.
Und wie macht ihr es mit euren Möbeln?
Ja, es gibt doch die Trödelspenden aus den nicht überschwemmten Gebieten. Da sind wirklich schöne Stücke dabei.
Also Schwemmmöbel, ganz schön.
Aber dass man sämtliches Altpapier inzwischen nur noch zur Klopapierherstellung nutzt, fand ich anfangs schon blöd.
Wieso denn?
Gibt ja keine neuen Bücher dadurch.
Also
aber dann dachte ich, lese ich halt die ich habe.
Das stimmt doch. Das ist so, also, genau. Man hat ja zu Hause sowieso so viele ungelesene Bücher noch, die, wo man früher heimlich die Buchrücken zerknickt hat.
Dieses Heuchler- und Betrügerleben zu führen, nahm mich derart in Beschlag, dass ich vollkommen blind für die Nöte und Krisen meiner Mitmenschen war. Bis mir irgendwann auffiel, dass sich der ein oder andere seltsam, verdächtig oder völlig daneben benahm. Die vorher allenfalls pummelige Frau Kiel war einer heimlichen Fresssucht verfallen. Immer öfter nachts, wenn ich aufs Klo ging, konnte ich im Haus gegenüber die immer dicker werdende Frau im Licht ihres offenstehenden Kühlschranks Graupenwürste, kalte Haferpfannkuchen, die Reste vom Mittag, einfach alles völlig ungehemmt in sich hineinschlingen sehen. Woraus sich Frau Wächters erstaunlich euphorische Grundhaltung nährte, entdeckte ich vor einer Sitzung zu Hause bei Bohr. Frau Wächter stand alleine im Flur und kramte äußerst nervös in ihrer Handtasche herum, und als ich dazu kam, fiel ihr vor Schreck ein Pillendöschen zu Boden.
Oh, hoppla.
Die hektische Art, mit der sie die Pillen einzusammeln begann, und die roten Flecken in ihrem Gesicht, als ich das Döschen aufhob,
Griffonia Forte,
ließ mich vermuten, dass es sich nicht um harmlose Hustenbonbons handelte. Frau Wächter schluckte Stimmungsaufheller, wie ich später herausfand. Und dann war da noch dieser ungewöhnliche Vorfall mit Karl an jenem Freitagabend, als Bohr, wie üblich, seinen Großeinkauf an schadfreien Lebensmitteln an uns verteilte.
Die erste Ration geht an Karl.
Danke, Bohr. Ne?
Und hier, Frau Kiel, das ist für Sie.
Sie haben frisches Gemüse bekommen.
Ja, man tut halt, was man kann, gell? Und hier, für die Golds.
Ganz lieben Dank. Sag
mal, Bohr, wo ist denn das Tofu-Gulasch?
Gleich, Karl. Hier, Frau Walden, hier Natronhydroxid für Ihre Seifen. Das war frei gar nicht einfach zu bekommen.
Oh, herzlichsten Dank.
Sag mal, Bohr, ich finde auch keine Tofuschnitzel. Ist überhaupt gar nichts dabei vom Ersatzfleisch.
Das war aus, Karl.
Was, schon wieder?
Karl war sonst nicht so. Er hatte sich, seit ich ihn kannte, nie eine Blöße gegeben.
Also, Sie können gerne etwas von meinem abhaben.
Sie haben also welches bekommen?
Ja, also zwei Päckchen hätte ich und da könnten Sie eines sehr, sehr gerne von mir.
Warum hat Frau Wächter Tofu-Gulasch in Ihrem Korb und wir nicht?
Es hat eben nicht für alle gereicht.
Und dann bestimmst also du, wer noch welches bekommt und wer nicht?
Oh. Wer zuerst bestellt hat, ja, der bekommt auch als Erster. Ja, hier gehört alles gerecht zu. Und jetzt lass mich gefälligst zufrieden.
Und du kannst mich ebenfalls mal.
Karl schmiss seinen Einkauf Bohr vor die Füße. Daraufhin packte der ihn am Kragen.
Was hast du da gerade eben zu mir gesagt?
Leck mich am Arsch, wenn du es genau wissen willst.
Karl stieß Bohr von sich weg, sodass dieser nach hinten auf den Bürgersteig fiel. Doch der stand gleich wieder auf und ging auf Karl los.
Ich hau ihn um, sowas macht man
nicht. Hey, Karl.
Ja, und dann...
Hey, Männer, jetzt...
flog Karls Faust. Wie sich bald herausstellen sollte, war eine Mehrheit der Bürger verhaltensauffällig geworden. Und die hochsensible blaue Regierung reagierte unverzüglich darauf. Krisenstäbe wurden unter der Leitung Gorlis gegründet, Spezialisten aus aller Welt eingeflogen, nächtelang wurde beraten. Schließlich saß unser Team betreten vor Bohrs neuem, auf einem Trödel erstandenen Fernsehgerät.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Freunde des blauen Planeten, ihr habt uns gewählt. Und nichts ist nun mehr, wie es war. Vieles ist auf den Weg gebracht worden. Die Maßnahmen haben Erfolg. Die blauen Bilanzen haben sich Monat um Monat verbessert. Wissen, ist dieser hart erkämpfte Erfolg inzwischen gefährdet. Eine schwere Depression hat viele unserer Bürger erfasst. Die Apotheken melden uns alarmierende Umsatzzahlen bei Stimmungsaufhellern. Schwarzbrennereien finden reißenden Absatz. Arbeitsausfälle durch psychische Krankheit, Nervenzusammenbrüche, ja, selbst Gewalttaten nehmen immer mehr zu.
Ja, jetzt.
Ich weiß noch, wie so mancher von uns seinen Blick vor sich in die Tischplatte bohrte.
Wir aber wollen nichts unversucht lassen, um Ihnen zu helfen. Sie brauchen neuen Mut, erleuchtende Einsichten, innere Kraft. Deshalb bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an sofortigen Hilfsmaßnahmen an.
Jetzt sind wir hier mal gespannt.
Aber so intensiv hat sich doch noch niemand um uns gekümmert.
Ja, da weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finde.
Die Kanzlerin sprach von aktivierenden Gratissportangeboten und aufbauenden Lachseminaren, von animierenden Bastel- und Handwerkerkursen, selbstbewusstseinsfördernden Theaterspielkursen und seelisch wirksamen Chören. Sämtliche Kosten würden erstattet und etwas davon, so mahnte sie uns, sollte jeder Einzelne umgehend tun. Außerdem sollten wir, und das war für alle verpflichtend, gemeinsam im Team eine Schwitzhüttenkur ein Bewusstsein verwandelndes Inipi machen.
Was sollen wir machen?
Ich gehe nicht in die Sauna. Halte ich gar nicht aus.
Das kommt doch von den Indianern. Die Frau ist auf Drogen. Die muss doch aus dem Amt.
Frau Walden schlug an ihr Wasserglas.
Nun bleibt bitte mal ruhig. Ich habe mich zur Inipi-Wassergießerin ausbilden lassen und ich weiß, dass es hilft. Es reinigt Körper und Seele in wenigen Stunden.
So fand ich mich beim nächsten Neumond mit Suse und unseren Nachbarn irgendwo im Umland in einer Schwitzhütte wieder.
Dein Leben von oben.
Draußen auf der Lichtung lag Schnee und wir saßen nackt um glühende Steine herum. Wir schwiegen und schwitzten, erholten uns kurz und schwitzten dann weiter.
Kojote will, dass du dich bewegst.
Der heiße Dampf, der Rauch der heiligen Pfeife, der Salbei zu unseren Füßen und Frau Waldens Tierstimmenimitationen. Ich wusste bald nicht mehr, war ich bewusstlos oder in Trance.
Das Alte, lass los. Ich sage dir, lass es los.
Mir wird schlecht.
Und als ich wieder zu mir kam, schwamm mir gegenüber Suses glänzendes, zur Decke gerecktes Gesicht. Die Verhaltensauffälligen hatten schließlich Visionen.
Ich sehe ein langsames, ein kuscheliges Leben vor uns.
Meine Frau und ich haben den wildesten Sex. In einer einfachen Hütte. Im Wäldchen. Und dabei erzeugen wir Strom. Strom für uns alle. Strom. Richtig viel Strom.
Das glaube ich. Ich fühle mich glücklich. Auch ohne zu essen.
Ja?
Der Weltgeist ruft. So ist es gut.
Als uns die Walden Stunden später entließ, standen wir alle nackt, wie wir waren, um ein offen loderndes Feuer im Schnee. Karl warf sich Bohr mit versöhnlichem Lächeln an dessen Brust. Frau Wächter schmiss ihre Pillen und Frau Kiel einen Korb mit Fettem und Süßem ins Feuer hinein. Um mich herum gab man sich plötzlich die Hand und die Walden erhob ihre Stimme.
Mutter Erde trägt uns. In sie kehren wir wieder zurück.
Und alle sprachen ihr einstimmig nach.
Mutter Erde trägt uns. In sie kehren wir wieder zurück.
Ich aber konnte nur stumm meine Lippen bewegen. Suses gelöstes Gesicht, das glückliche Lächeln der anderen waren für mich eine Qual. Ich fühlte mich ausgeschlossen und einsam und schwieg. Es hatte den Anschein, als ob Suse am Ende doch recht haben würde. Die Inipis jedenfalls waren der Renner. Die Leute wirkten geläutert und die blaue Bewegung hatte die Kraft, die letzten zwei Stufen des Plans zu bestehen. In Stufe 5
reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch radikal.
Wurde der Stromverbrauch derart gedrosselt, dass man einen Großteil der Kraftwerke abschalten konnte.
Das ist ja ein Ding.
Was? Ich weiß noch, wie in diesem ungewöhnlichen Frühjahr um 6 Uhr abends die Straßen und Plätze der Stadt nahezu im Dunkeln verschwanden. Die Schaufenster mit Fahrradlichtern notdürftig ausgestrahlt wurden, wie wir bei Kerzenschein aßen und weil auch die Heizungen herabgestuft wurden, in Jacken und Decken verpackt beim Abendbrot saßen.
Oh, kalt. Aber auch schön irgendwie.
Aber so wie es aussah, machte es keinem von meinen Nachbarn was aus. Im Gegenteil, die Kinder liebten den Hüttenzauber und die Erwachsenen schätzten die ihnen geschenkte Ruhe und Zeit. Man schaute nicht mehr nächtelang fern, surfte nicht mehr mit seinen digitalen Geräten, ja selbst Suse und ich hatten...
Ja.
Ich schau wieder.
Komm schon.
Nice.
Komm her, komm.
dass das...
Komm her, komm.
Auch widmeten sich die Teams nun den blauen Projekten, mit denen man seine Kompensationspunkte wieder gut machen sollte. So konnte man unentgeltlich beim groß angelegten Hanfanbau helfen oder man sammelte Plastik und Müll und Brennholz in den Stadtparks und entlang der Bahntrassen ein. Man konnte sich auch für blaue Investmentfonds engagieren und Flyer vor den Banken verteilen oder machte Sitzstreiks vor bewegungsresistenten Handelsgesellschaften und Unternehmen. Auch dies fiel den meisten unglaublich leicht.
So, kommt! Den wollte ich schon immer mal zeigen.
Und in unserem Team wurde der Plan sogar übererfüllt. Frau Walden schrieb Dankgebete an die Natur, die sie in den Kirchen und auf den Märkten verteilte. Herr Kunze gründete eine Stadtgartenfirma und kultivierte auf den Dächern der Stadt regionales Obst und Gemüse. Und Karl war zum Erfinder von winzigen Generatoren für Kleidung und Matratzen geworden. Machten wir Sport oder waren wir anderweitig aktiv, erzeugten wir wertvollen Strom.
Ja, wir erzeugen am meisten. Susi und ich.
Wir. Ich hab's gemessen.
Nichts schien nunmehr unmöglich zu sein und der Druck auf die Wirtschaft zeitigte wundersame Erfolge. Immer neue blaue Produkte gingen vom Band. Die ersten wahrhaft schadlosen Autos.
Das blaue Auto für blaue Bürger. Hier ist es.
Die ersten mit Fingerkuppenenergie betriebenen Minicomputer. Die ersten aus Kartoffelstärke hergestellten Gartenstühle. Es gab bald schon ausreichend blaues Ersatzfleisch.
Ja.
Ein blauer Toilettenwischmopp wurde erfunden.
Wow.
Aus Altkleidern recycelte Bücher wurden gedruckt.
Also, das ist doch großartig, ne? Diese Entwicklung.
Was soll ich sagen? Am Ende geschah das Wunder auch an mir. Plötzlich gefiel mir das neue, bescheidene, mit allem und allen verschmolzene Leben. Und ich brauchte meinen portugiesischen Rotwein, meinen Kaffee und meine Schweinebratwürste nicht mehr. Am Tag des blauen Planeten war für uns klar, dass wir den Sieg über uns selbst feiern konnten. Überall in der Stadt standen die Fallblätter still und die Säulen waren hellblau erleuchtet. Unser Team hatte sich vor dem Rathaus unter die Menge gemischt und verfolgte auf einem wie eine Sonne über uns steigenden kreisrunden Bildschirm die Live-Übertragung der staatlichen Zeremonie. Die Kanzlerin in blauem Hanfgewand und Sandalen hatte den Planetenrat samt Gorli, Staatsgäste aus nahezu allen Ländern der Welt, geniale blaue Erfinder und Sprecher der Tiere und Pflanzen in ein Tipi-Zeltlager geladen.
Liebe Freundinnen und Freunde des blauen Planeten, unser Ziel war utopisch. Ja, und doch haben wir es erreicht. Die Schädlichkeit unseres Daseins ist auf ein Zehntel gesunken. Bei uns und in vielen Ländern der Welt. Die blaue Bewegung hat uns gerettet. Die Kollapsgefahr ist gebannt. Die ganze Schöpfung dieses Planeten, Menschen und Tiere, Pflanzen, Feuer, Wasser, Erde und Licht feiert mit uns diesen Tag.
Ja, das habe ich doch immer gesagt.
In meiner Erinnerung haben wir danach bis zur Erschöpfung gefeiert. Es gab heimisches Freibier und Hanfrationen für alle. Und unser Team zog mit seinen Rikschas glücklich torkelnd durch eine blau erleuchtete, tanzende Stadt. Es war ein bisschen wie Woodstock und sozialistisches Wandern in einem. Und wir konnten einfach nicht aufhören, als gäbe es für uns kein Morgen. Irgendwann kam die Rikscha-Kolonne an Bohrs Feinschmeckerladen vorbei und ich dachte sofort an meine Würste.
Hey. Anhalten, jetzt stopp.
Ich war wie alle ziemlich bekifft und in meinem Magen war ein riesiges Loch.
Boah, komm mal mit, boah.
Ob man das jetzt wieder durfte, fragte ich mich. Und da mir die Antwort nur sehr verschwommen im Nebel erschien, zerrte ich den schwankenden Bohr in seinen Laden und weihte ihn ein.
Warte. Ja. hier sind sie.
Ja, schau mal. Du traust dir was?
Ja.
Das sind Schweinsbratwürst. Diese. In meiner Truhe.
Schön. Das ist mir jetzt echt peinlich. Boah, also dann sollten wir die vielleicht jetzt vernichten.
Vernichten, jawohl. Und weißt du was? Das machen wir wie früher. Zu Hause, auf meiner Terrasse. Ja.
Boah grinste wie ein Gorilla. In meinem watteweichen Gehirn blitzte so etwas wie ein rotes Stoppschild kurz und unerkannt auf. Dann grinste auch ich.
Also komm, jetzt wer will. Die ersten Würste sind fertig.
Mit einer unverhohlenen Lust verschlangen unsere Nachbarn mit mir die wirklich äußerst schmackhaften, mit Majoran und Kümmel und Knoblauch gewürzten, wunderbar knusprigen, thüringischen Schweinebratwürste. Niemand verurteilte mich, manch einer zwinkerte mir verschwörerisch zu, weitere Biere wurden gezischt, nichts war mehr unter Kontrolle.
Wir haben trotzdem, ja, wir haben echte Blue Jeans gekauft. Übers Netz, also... Das können wir doch jetzt sagen, oder?
Und einen Plexiglas-Tisch.
Ich habe gebleichte und bedruckte Servietten gekauft. Wow. Im Asien-Shop. Alles unter der Hand.
Und ich habe Limette, Oliven. Die alles im Lieferwagen über die Grenze geschmuggelt.
Ja! Das sind doch Peanuts. Ich habe Computerspiele online bestellt.
Ich wollte noch meinen Kaffee- und Rotweinbetrug als krönenden Abschluss servieren, als ich Suses Blick auf mir spürte. Suse stand mit Frau Walden etwas abseits vom Grill und blankes Entsetzen lag in beiden Gesichtern.
Was?
Sie waren als einzige nüchtern geblieben.
Einfach nicht fassen. Du hast mich betrogen. Alle haben alle betrogen. Ihr habt alle geheuchelt. Das ist furchtbar.
Ach komm, also Suse, jetzt beruhige dich. Ich fand mich ja irgendwann selber ganz mies. Echt, das musst du mir glauben.
Lass mich, fass mich nicht an.
Okay, ich bin schwach. Ich gestehe, ich bin nur ein kleiner, gefräßiger Mensch.
Ja, und wegen euch geht die Menschheit eines Tages zugrunde.
Ach komm, also so schlimm wird's schon nicht werden. Diese vereinzelten, klitzekleinen Vergehen fielen in der großen Schlussrechnung ja gar nicht auf. Wir haben das blaue Ziel doch trotzdem erreicht.
Aber aus diesen klitzekleinen Vergehen werden ganz selbstverständlich wieder große, wenn uns erstmal kein akuter Kollaps mehr droht.
Also, nee, Suse, das ist mir jetzt zu pessimistisch, wirklich.
Suses Instinkt war untrüglich. Die blaue Regierung appellierte zwar in den folgenden Wochen wiederholt an den Durchhaltewillen der Bürger, doch der schuldfreie Lebensstil erschien den meisten nicht mehr vonnöten zu sein. Gorlis Ansehen schwand, als hätte man ihm das Ausbleiben des Untergangs übel genommen. Die blaue Bewegung stagnierte und löste sich mit jeder durch die Hintertür hereingeschlichenen alten schlechten Gewohnheit immer mehr auf. Die alten Parteien, renitente Händler und Unternehmer gewannen wieder an Macht. Die blaue Hildegard kapitulierte. Nach 400 unwahrscheinlich glorreichen Tagen. Als sie zurücktrat, schämte ich mich. Auch als Suse den letzten Rotwein im Ärmel eines alten Pullovers entdeckte, hatte ich noch ein ziemlich schlechtes Gewissen.
Suse, pass auf. Es tut mir unk.
Aber dann öffnete sie vor meinen Augen die Flasche und schenkte uns ein.
Ist schon gut, Jan. Große Veränderungen brauchen wohl doch etwas mehr Zeit.
Ja, da hast du wohl recht. Trotzdem, ich war am Ende ja fast schon
gut
dafür. Also
hier, dann trinken wir jetzt darauf, dass wir auch weiterhin alles uns Mögliche tun.
Ist gut, machen wir. Egal, was die anderen machen, wir ziehen es durch.
Für unsere Kinder und ihre Zukunft.
Diesen gemeinsamen Vorsatz haben wir dann eine ganze Weile beherzigt. Doch ohne die blaue Bewegung kehrten auch wir, mehr oder minder, in unser bequemes, fehlbares Leben zurück.
Rette sich, wer kann, von Chris Ohnemus. Es sprachen Herr Goll?
Ey, Männer, die Versicherung zahlt doch den Schaden. Na?
Sebastian Blomberg. Frau Goll?
Ach Mensch, Jan, anders schaffen wir es nicht.
Sascha X. Frau Walden?
Endlich! Das ist die Wende!
Caroline Schreiber. Karl?
Aber hundertprozentig.
Juan Carlos Lopez. Kanzlerin?
Vermeidet Plastik, hm? Vermeidet Verpackung.
Anouk Enz. In weiteren Rollen?
So, komm Kinder, wer will?
Nicole Engeln, Jennifer Frank, Rainer Hohmann, Jochen Kolender, Andreas Laurenz Meyer, Thomas Balu Martin, Claudia Mischke, Peter Nottmeier, Andreas Pietschmann und viele andere.
Eine Vielfalt. Das glaubt man nicht.
Ton und Technik, Ilse Siewicke und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz, Pia Frede. Regie, Martin Zülker. Produktion, Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen 2011.